Kenia haut nah. Recherchereise nach Nairobi. Mit Christoph Wegener
und Helene Pawlitzki.
Hallo.
Christoph Wegener, du kommst aus Köln, du bist Journalistenschüler bei der Rheinischen Post, also noch in Ausbildung sozusagen. Bist du reich?
Bevor ich nach Kenia gefahren bin, hätte ich die Frage auf jeden Fall mit Nein beantwortet. vor allen Dingen, wenn man das mit dem Gehalt von vielen Freunden von mir vergleicht, zum Beispiel die in der Unternehmensberatung arbeiten oder Bauingenieure sind. Ich bin jetzt eine Woche hier und würde das Ganze jetzt auf jeden Fall anders bewerten.
Aha, warum?
Das hat ganz viele verschiedene Gründe, aber ich glaube, der hauptsächliche ist, dass die Leute hier halt einfach deutlich weniger Geld haben zum Leben, als das zum Beispiel in Deutschland der Fall ist.
Mhm.
Es gibt halt keine Sozialversicherung, ne? Also kein Netz irgendwie, was diejenigen auffangen können. Wenn sie mal krank sind, dann muss bezahlt werden. Es sind nur ganz wenige in der Krankenversicherung. Das heißt, alles, was die Leute hier ansparen und alles, was die Leute verdienen, kann relativ schnell weg sein. Und natürlich gerade, wenn man irgendwie in die Slums geht, hat man Leute, die so wenig am Tag verdienen, also vielleicht einen Dollar, wenn es hochkommt, dass das direkt alles wieder für Essen drauf geht. Viele leben in gemieteten Hütten, haben ihre kleinen Geschäfte und müssen die halt auch bezahlen, von den Waren bis zur Miete. Und da bleibt wirklich nicht viel übrig. Und da bin ich schon in einer sehr, sehr entspannten Situation, wenn man das damit vergleicht. Also, wenn du es so fragst, also als reich würde ich mich vielleicht immer noch nicht bezeichnen, sagen wir es andersrum, aber auf jeden Fall als sorglos im Vergleich zu vielen Menschen hier.
Es ist ja alles relativ, klar. Und das Komische ist ja, das, was du gerade beschrieben hast, das meiste davon wusstest du ja vorher schon. Du wusstest ja schon vorher, dass es Menschen auf der Welt gibt, die weniger Geld zur Verfügung haben als du, die weniger ansparen können, die weniger sozial abgesichert sind und die viel, viel größere Schwierigkeiten haben, ihre Bedürfnisse zu befriedigen mit Geld als du. Und trotzdem hast du jetzt einen anderen Blick darauf. Was hast du gesehen, was deine Auffassung verändert hat?
Es ist ganz einfach so, dass wenn man hier vor Ort ist, dann bekommt das Ganze natürlich ein Gesicht, ne? Also wenn du bei jemandem in der Hütte stehst und du weißt, die Frau lebt hier mit 4 Kindern, der Mann ist gestorben. Ab dem Moment wird einem das Ganze wirklich klar, ne? Ich habe ganz viele verschiedene Geschichten gehört. Heute war ich in einer Siedlung, wo Prostituierte leben. Da war eine Frau, die seit 13 Jahren da ist. Seit ihr Mann gestorben ist, muss sie quasi diesen Job machen, weil ihr ab dem Moment keine andere Möglichkeit mehr blieb. Das war das Einzige, um Geld zu verdienen, weil man halt nichts investieren muss, außer den eigenen Körper. Und die das halt macht, damit ihre Kinder zur Schule gehen können, damit ihre Kinder, wenn sie krank sind, zum Arzt gehen können und damit ihre Kinder Essen auf den Tisch bekommen. Ne? Und wenn man sowas halt hört, dann kriegt man A, ziemlich schnell einen Kloß im Hals und weiß B, sofort zu schätzen, was man hat. Und das ist nur eine von bestimmt 10 Geschichten, die ich gehört habe. Also mit jedem, mit dem man sich unterhält, der hat eine vergleichbare Geschichte, ist in einer vergleichbaren Situation. Und wenn man das dann hört und sich umguckt, dann weiß man, alle um einen herum haben ähnliche Schicksale, ne? Und das ist schon hart.
Wo packst du das hin, diese Gefühle, die du dann hast?
Ich hab's ganz am Anfang, als ich die ersten 2 Male im Slum war, habe ich halt das gar nicht richtig verarbeiten können, weil es halt so viele Eindrücke waren und weil es halt ja auch so eine ungewohnte Situation war, dass das irgendwie gar nicht richtig an mich rangekommen ist. Der Moment, wo mir das richtig klar wurde, war, als ich mich mit einem jungen Graffiti-Künstler unterhalten habe und er erzählt hat, dass allein im letzten Jahr 15 seiner Freunde oder Bekannte von Polizisten erschossen wurden. Da habe ich mich plötzlich gefragt, okay, bringt das jetzt was, dass ich hier bin und seine Geschichte erzählen will? So, es wird ja nichts ändern. Und da habe ich mich dann schon abends hingesetzt und ja, ich habe natürlich versucht, das irgendwo hinzupacken, aber es hat mich erstmal überrollt gehabt. Hm. Also es war wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, was bringt es halt was? Inzwischen bin ich aber so weit, dass ich gesagt habe, ja, es, jede Geschichte, die ich hier erzähle und jede Geschichte, die gehört wird, kann auf jeden Fall was bewegen. Und auch wenn es nichts bewegt, führt es den Menschen vielleicht die Situation oder den Hörern die Situation eher vor Augen, als wenn es irgendwelche Zahlen sind, die in der Tagesschau aufgezählt werden. Ne? Weißt du, was ich meine? Dass man halt irgendwie Identifikationspunkte schafft.
Ja, das ist nicht mehr abstrakt, es wird konkret.
Genau. Und ab dem Moment, also es ist nicht leicht zu verkraften, aber ich bin mir sicher, dass es wichtig ist, dass ich das hier mache. Hm. Und da habe ich das jetzt hingepackt, ja.
Und du musst ja, wenn du berichtest, auch eine gewisse Distanz zu dieser Geschichte bewahren, ne?
Das ist allerdings richtig, das ist schließlich unser Job. Und wenn man jetzt zum Beispiel über das Thema Polizeibrutalität redet und halt von diesem jungen Mann hört, wie das irgendwie sein Leben beeinflusst, diese Willkürherrschaft, dann hatte ich plötzlich ein, zwei Tage hatte ich ein richtig rotes Tuch vor Augen, immer wenn ich durch den Straßenverkehr bin und irgendwie allein Verkehrspolizisten gesehen habe. Ich habe mich aber auch mit anderen Menschen unterhalten und natürlich hat sich daraus kristallisiert, so dass es die Polizei da natürlich nicht irgendwie das Böse in Person ist. Sowas hilft natürlich, die Sachen zu relativieren. Ich muss mir das halt immer nur vor Augen führen, dass ich genau diese Distanz einnehmen muss. Und wenn ich halt über diese Eindrücke reflektiere, dass ich da halt irgendwie nicht mit Wut dran gehe oder das nur aus einer Perspektive sehe, ne? Auch wenn es natürlich nicht einfach ist.
Ja. Spezifisch jetzt nochmal auf das Thema Armut und Reichtum bezogen. Wie war denn vorher, bevor du gefahren bist, deine politische Haltung dazu und hat die sich eventuell verändert? Denn die Frage ist ja immer, akzeptiert man einfach, dass es eben Länder gibt auf der Welt, in denen die Menschen weniger wohlhabend sind als Tatsache? Oder sagt man, nein, das kann so nicht bleiben, wir müssen Armut und Hunger und so weiter in der Welt bekämpfen? Und wenn ja, mit welchen Mitteln will man sie bekämpfen, ne? Ich finde ja persönlich total schwierig, dass mein erster Impuls ist immer an so einer Stelle, ich würde gerne einfach das, was alle haben, gleichmäßig verteilen, also so richtig schön klassisch-kommunistisch. Und dann denke ich hinterher, ja, aber das wär Quatsch, das würde ja praktisch niemals funktionieren, so, ne? So klappt das halt nicht und es würde ja auch nicht lange halten. Also es macht mich immer so ein bisschen persönlich, wie soll ich sagen, hilflos, wenn ich dann zum Beispiel in Ländern in Afrika oder in anderen Ländern bin, des globalen Südens, wo wenig Geld vorhanden ist. Und ich denke so, wie könnte eigentlich eine Lösung für dieses Problem aussehen? Wie ist das bei dir?
Ich bin da tatsächlich komplett bei dir. Also es geht ja vor allen Dingen darum, wenn man jetzt irgendwie Deutschland als Vergleich sieht, wo es natürlich auch arme Menschen gibt, so das ist gar nicht die Frage, aber wo es natürlich auch viele Menschen gibt, die auch geben können. So, und da war auch immer mein Gedanke, okay, warum wird da nicht mehr geholfen? So, warum wird nicht mehr Geld investiert? Da irgendwie einfach Geld hinzuschmeißen und oder Essen zu schicken, ne, Kleidung in irgendeiner Weise, das löst das Problem insofern halt nicht, dass man hier auch ein vernünftiges System aufbauen muss, damit quasi das kein kurzzeitiger Nutzen nur ist, ne? Sondern dass die Menschen aus sich heraus, beziehungsweise dass die Menschen die Chance haben, ein eigenes wirtschaftliches System aufzubauen, ein eigenes soziales Netz einzurichten, dass das Ganze halt auch funktioniert, wenn man nicht irgendwie von außen da eingreift. Weil ganz viel ist es so, dass NGOs, klar, die helfen hier viel, es sind aber auch oft Prestigeprojekte, ne? Also was die Menschen wirklich brauchen und wie man an die ganze Sache rangehen muss, das ist natürlich eine Sache, die wissen vor allen Dingen die Menschen, die wirklich vor Ort sind, ne? Die vielleicht in den Slums aufgewachsen sind oder zumindest jeden Tag Kontakt mit diesen Menschen haben, was sie wirklich brauchen und ja, wie man in diese Strukturen quasi reinkommt, um das Ganze wirklich zu verbessern.
Ja.
Also meine politische Haltung hat sich dahingehend auch auf jeden Fall verändert, dass man viel näher an den Menschen dran sein muss. Also, dass man nicht versuchen darf, irgendwie eine europäische Idee von irgendwas überzustülpen, sondern dass man halt zuhören muss, hingehen muss und dann gemeinsam Lösungen finden muss. Mhm. Ich war auch eher immer Verfechter weniger von freier Marktwirtschaft und jeder, wie er möchte, sondern dass halt gerecht verteilt werden sollte. Das hat sich tatsächlich hier auf jeden Fall jetzt im Moment noch mal um einiges verschärft, weil halt die Schere zwischen Arm und Reich so weit auseinander geht. Hm. Das hat gar nichts mit Europa zu tun, sondern auch die Gesellschaft in Kenia selbst. Ne? Dass manche unglaublich reich sind und andere halt sehr arm. Also ein Spruch, den ich ganz oft gehört habe, ist, Kenia hat 10 Millionäre und 10 Millionen Bettler. Hm. Und das sieht man hier wirklich sehr gut.
Hast du irgendwas gefunden, irgendeinen Aspekt, irgendwelche Menschen, irgendwelche Projekte, wo du sagst, das ist tatsächlich ein Schlüssel zur Lösung, spezifisch für Kenia, spezifisch für Nairobi? Oder könnte ein Schlüssel zur Lösung sein?
Ich war bei einer ganzen Reihe von Projekten, die von Kenianern selbst ins Leben gerufen wurden. Eins zum Beispiel ist Adopt a Family. Das wurde von einem Kenianer aufgebaut, der selbst auch im Slum in Kibera aufgewachsen ist und der während der Corona-Pandemie gemerkt hat, okay, es muss geholfen werden. Und er hat es tatsächlich geschafft, durch seine Kontakte auch die Mittelschicht und die Oberschicht mehr zu reaktivieren, dass die halt den einzelnen Familien mehr helfen. Und ein wichtiger, und ich glaube, das ist der wichtigste Schlüssel, ist, dass man halt die Gemeinschaften vor Ort, die hilft, dass sie sich besser strukturieren und dass die halt auch die Mittel an die Hand bekommen, sich gegenseitig zu helfen, weil das ist eine Sache, die sowieso schon passiert. Also es ist auch im Slum so, dass die Nachbarn sich gegenseitig die Miete zahlen oder das Essen zahlen, wenn es mal bei dem anderen knapp wird. Also der Zusammenhalt ist auf jeden Fall da, einfach weil es auch lebensnotwendig ist. Und wenn man es schafft, halt in diese Systeme vernünftig Geld einzubringen, dass sich das Ganze quasi, die Strukturen, die schon da sind, auch die zwischenmenschlichen, vernünftig weiter wachsen können, weil viele Leute da auch verstehen, wie wichtig es ist, zusammenzuhalten. Obwohl man ja eigentlich denken würde, dass wenn man irgendwie so an der Existenznot lebt die ganze Zeit, dass man eher egoistisch wird. Aber viele da tatsächlich verstanden haben, dass es viel mehr bringt, sich gegenseitig unter die Arme zu greifen. Im Gegensatz halt zu den Reichen hier. Ne?
Also auf jeden Fall was, worüber du wahrscheinlich noch lange nachdenken wirst und wir auch. Und ich bin ganz gespannt darauf, wie deine Geschichten dazu dann nachher ausfallen werden. Denn das ist ja wirklich eine große Herausforderung, daraus dann Geschichten zu machen, die Leute auch trotzdem gerne lesen und die uns dabei helfen, den Lösungen auf die Spur zu kommen für diese Probleme. Aber ich bin ganz gespannt. Eine andere Sache, über die ich unbedingt noch mit dir reden wollte, war das Thema Verkehr. Du hast es ja schon mal letztens angedeutet, dass es nicht so ist wie in Deutschland, in Nairobi, sondern von A nach B zu kommen, das hat so seine eigenen Herausforderungen und auch eigenen Gefahren. Was hast du erlebt bei deinen Reisen durch die Stadt?
Also, als wir das letzte Mal gesprochen haben, habe ich mich ja zu Fuß versucht, beziehungsweise es hat ja auch geklappt bis hierhin. Ich habe jetzt gerade kein Holz, auf das ich klopfen kann, aber und habe auch ein paar Mal ein Uber genommen, was auch super gut funktioniert, weil die das hier schon deutlich länger haben als in Deutschland und eigentlich gar keine Taxis mehr unterwegs sind, sondern nur noch solche digitalen Fahrdienste. Das ist aber gar nicht das Hauptverkehrsmittel. Also klar, die Straßen sind auch so verstopft, weil immer mehr Kenianer inzwischen Auto fahren. Hm. Aber die Hauptfortbewegungsmittel sind eigentlich das Matatu. Das sind mal sehr kleine und mal ziemlich große Busse, die so ungefähr auf die Sitzplatzanzahl von unseren Linienbussen ankommen. Aber so ziemlich genau das Gegenteil sind von dem, was wir haben. Da ist ja immer alles sehr, sehr sehr aufgeräumt und man hat die schönen Sitze, wo irgendwie diese komischen Muster drauf sind, damit man auch bloß keinen Staub sieht und sowas. Matatus sind aber im Privatbesitz Und jeder versucht, sein Matatu so schick wie möglich zu machen. Mhm. Einfach um attraktiv zu sein, dass die Leute da einsteigen. Das heißt genau, dass das erste Mal, als ich in einem Matatu saß, plötzlich super laut 50 Cent überall zu hören war, weil im Zentimeterabstand quasi Boxen drin sind. Und ganz vorne war ein dicker Flachbildfernseher, auf dem dann das entsprechende Musikvideo gezeigt wurde.
Okay, genau deine Musik wahrscheinlich auch, ne?
Oh, da habe ich tatsächlich nichts gegen gehabt.
Okay, ja, ich meine, klingt auf jeden Fall unterhaltsamer, als mit dem Rheinbahnbus durch die Gegend zu fahren, aufgestanden.
Absolut. Also das ist quasi, man steht halt länger im Stau und man fährt länger von A nach B, hat währenddessen aber halt irgendwie Party, ne? Das ist,
wie nehmen die Menschen da das denn wahr? Also ich meine, wissen die das zu schätzen? Finden die das gut? Konntest du das rausfinden? Oder ist denen das egal mittlerweile?
Also so wie ich das gesehen habe, hängt das ganz schwer vom Alter ab. Die Jugendlichen mögen das halt sehr gerne, singen auch mit. Und also es wird jetzt nicht getanzt, dafür ist zu wenig Platz. Aber es ist auf jeden Fall so, dass sie das zu schätzen wissen. Ja, genau. Und die älteren Leute, beziehungsweise die, wo man halt sieht, die haben jetzt den ganzen Tag so schwer gearbeitet, dass sie halt eigentlich nur noch nach Hause wollen. Ich glaube, die hören das gar nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, wie die das machen, weil es war irgendwie 120 Dezibel gefühlt da drin.
Ja. Aber die haben gelernt, das zu ignorieren.
Ich glaube tatsächlich, ja. Du musst halt irgendwie nach Hause kommen, ne? Und da ist das immer noch die beste Möglichkeit.
Mhm. Okay, das waren die Matatus. Und dann gibt es noch was, das heißt Boda Boda.
Genau. Und Boda-Boda-Fahrer sind auf jeden Fall super mutig. Ich glaube, so kann man das zusammenfassen, weil so hektisch wie der Verkehr da ist und die haben entweder einen Fahrgast hinten drauf, manchmal auch zwei und ich habe auch schon drei gesehen. Und die schlängeln sich halt den ganzen...
Moment, was ist denn ein Boda-Boda genau?
Das ist ein handelsübliches Motorrad.
Ach so, ja, okay, klar.
Genau. Entschuldigung. Ja, der einzige Unterschied ist, würde ich jetzt sagen, dass sie die Reifen halt nicht so sehr aufpumpen und die Federung ziemlich locker ist, weil andauernd irgendwelche Schlaglöcher überall sind und die relativ viele Geschwindigkeitshügel eingebaut haben in die Straße. Ich glaube, das hat auch seinen guten Grund.
Okay.
Genau, und die fahren halt die ganze Zeit von A
nach B. Nützt aber wahrscheinlich nicht so viel.
Sagen wir so, ich habe auf jeden Fall die ganze Zeit versucht, mich gut festzuhalten.
Okay, aber du wolltest es ja unbedingt ausprobieren. Da hattest du keine Angst, dass das vielleicht keine gute Idee ist? So.
Doch, am Anfang auf jeden Fall schon, weil alleine, wenn man in einem Matatu sitzt und guckt, wie eng die Boda Bodas da dran vorbeifahren, bekommt man nicht so viel Lust da drauf.
Okay.
Jetzt ist das aber auch so, dass der Verkehr halt dazu führt, dass super viel Stau da ist. Es ist vor wenigen Tagen ist der dritte Präsident gestorben dessen Leichnam wurde im Parlament ausgestellt und das wollten super viele Menschen sehen. Einmal, um den Präsidenten zu sehen und damit sie mal ins Parlament kommen. Da kommt man nämlich sonst nur mit Hemd und Schlips rein. Und weil da halt großräumig abgesperrt wurde, war der Stau noch viel schlimmer. Und in solchen Fällen ist es halt super gut, wenn man auf dem Boda Boda sitzt, weil die fahren halt einfach zwischen den Autos zwischendurch. Und
okay, verstehe.
Die ersten 5 Minuten habe ich wirklich Schiss gehabt, dass irgendwas passiert. Aber ich finde, man merkt so richtig, dass sie das halt den ganzen Tag machen. Und das halt ja, das habe ich, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt, schon irgendwie koordiniertes Chaos ist, also es funktioniert halt einfach. Da wird niemand umgefahren. Aha. Auch wenn es die ganze Zeit so aussieht.
Okay, meistens wahrscheinlich nicht.
Ein, zwei Unfälle habe ich gesehen, aber das war nur Blechschaden zum Glück. Ja.
Oh, okay, ich habe ein bisschen Angst um dich.
Ach nee, das funktioniert schon, aber beim nächsten Mal kaufe ich mir vielleicht einen Helm.
Oh, gute
vorher.
Idee. Ja. Was kostet eine Fahrt mit einem Boda Boda?
Das sind je nach Entfernung so zwischen 1,5 und 2 Dollar.
Okay.
Also das geht wirklich klar.
Und US-Dollar oder nur für die Umrechnung?
Ja, genau, US-Dollar.
Okay, alles klar. Also etwas unter einem Euro bis 2 Euro, so
genau.
Wahrscheinlich irgendwo, ne? 1, 2 Euro.
vom aktuellen Kurs her, glaube ich, auch. Ja, das passt ungefähr.
Okay, ja, genau. Cool. Ja, das hört sich mega spannend an. Was steht noch auf deiner Agenda für die nächsten 7 Tage?
Was auf jeden Fall jetzt erstmal auf meiner Agenda steht, ist, dass ich nochmal eine sehr reiche Familie besuchen wollte, die mich schon mal eingeladen hatte, weil ich neben der Tochter im Flugzeug saß. Und ich hoffe, mich mit der noch ein bisschen, mit denen noch ein bisschen mehr unterhalten zu können. Und dann plane ich, ins Narok County zu fahren. Das liegt ein bisschen außerhalb. Das sind ungefähr 2,5 bis 3 Fahrtstunden. Und da sind nicht nur die Maasai beheimatet, was ja, glaube ich, so der berühmteste Stamm ist. Ja, wahrscheinlich der berühmteste afrikanische Stamm, ne? Sondern auch die Maasai Mara, der als einer der schönsten Nationalparks in Kenia und in ganz Afrika gilt.
Cool. Genau. Wie war es eigentlich im Nachtclub?
Im Nachtclub war es eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. War halt ein klassischer Club, also laute Musik, viel Alkohol, viele Leute, die am Tanzen waren. 2 Besonderheiten gab es. Einmal haben die zwischendrin immer Karaoke eingestreut.
Cool, das wäre genau mein Club.
Ich konnte mich Gott sei Dank dagegen wehren, das nicht zu machen.
Oh.
Da hat mir Tanzen gereicht. Ja, das lag aber vor allen Dingen auch daran, weil alle wahnsinnig gut singen konnten.
Okay, krass. Also,
Das war schon einschüchternd.
Okay, verstehe.
Und ich kann das überhaupt nicht. Und was natürlich, was man dazu noch wissen muss, ist, dass es nicht irgendein Nachtclub war, sondern ein Nachtclub, wo sich die LGBTQ-Gemeinschaft, also Homosexuelle treffen.
Ja.
Und das für die quasi so ein geschützter Ort ist. Also,
alles klar.
Da kann man auch mit einem anderen Mann tanzen, ohne dass man komisch angeguckt oder halt sogar angegangen wird. Und das ist
ja
in meisten Teilen.
Okay, und das ist wahrscheinlich auch nicht so häufig in Nairobi. Selbst in Nairobi nicht. Dass
Nein.
man das kann.
Obwohl es eine Großstadt ist, ist das Stigma da immer noch sehr groß.
Ein Club, wo man tanzen kann und zwischendurch Leute, die gut singen können, Karaoke singen, finde ich eine großartige Geschäftsidee, die wir auf jeden Fall nach Düsseldorf importieren müssen, wenn du wieder da bist. Christoph, vielen, vielen Dank. Es war super spannend, wie immer. Wir sprechen uns in einer Woche wieder. Und dann bin ich gespannt, was du dann erlebt haben wirst.
Sehr gerne. Vielen Dank, Helene.
Bis dann. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Kenia Hautnah ist ein Podcast der Rheinischen Post. Wenn ihr mehr wissen wollt über Christophs Kenia-Reise, folgt ihm auf Instagram @cwegener92.